Die Auferstehung von Father Brown. Es gab eine kurze Zeit, in der Father Brown so etwas wie Berühmtheit genoss, oder besser, er genoss sie nicht. In den Tageszeitungen galt er 9 Tage lang als Wunder. Selbst in den Wochenzeitschriften wurde er zum Thema kontroverser Diskussionen. Und seine Heldentaten erzählte man sich in unzähligen Clubs und Wohnzimmern, vor allem in Amerika, eifrig und ungenau. Und so unpassend und tatsächlich unglaublich, wie es jedem erscheinen mag, der ihn kennt, seine Abenteuer als Detektiv wurden gar zum Thema von Kurzgeschichten gemacht, die in Illustrierten erschienen. Seltsam genug erwischte ihn dieses huschende Rampenlicht im obskursten oder wenigstens entferntesten seiner vielen Wohnorte. Man hatte ihn entsandt, um als eine Mischung von Missionar und Gemeindepfarrer in einem jener Streifen an der Nordküste Südamerikas seines Amtes zu walten, wo gewisse Landstriche immer noch unsicher an europäischen Mächten hängen oder ständig drohen, im gigantischen Schatten Präsident Monroes unabhängige Republiken zu werden. Die Bevölkerung war rot und braun mit rosa Flecken. Das heißt, sie war spanisch-amerikanisch. Vorwiegend spanisch-amerikanisch-indianisch. Aber es gab auch einen beachtlichen und zunehmenden Zustrom von Amerikanern der nördlichen Art. Engländer, Deutsche und so weiter. Der ganze Aufruhr scheint begonnen zu haben, als einer dieser Besucher, sehr frisch angekommen und sehr verärgert über den Verlust eines seiner Koffer, auf das erste Gebäude zusteuerte, das ihm in den Blick geriet. Was zufällig das Missionshaus mit der zugehörigen Kapelle war, wovor eine lange Veranda entlang lief und eine lange Reihe von Pfählen, an denen schwarze, gewundene Weinreben emporgezogen waren, deren eckige Blätter herbstlich rot leuchteten. Hinter ihnen saßen ebenfalls in einer Reihe eine Anzahl menschlicher Wesen, fast ebenso steif wie die Pfähle und den Reben ähnlich gefärbt. Denn während ihre breitkrempigen Hüte so schwarz waren wie ihre Augen, die nicht blinzelten, hätten die Gesichter vieler unter ihnen der Farbe nach aus dem dunkelroten Holz jener transatlantischen Wälder gemacht sein können. Manche von ihnen rauchten sehr lange dünne schwarze Zigarren. Und in der ganzen Gruppe war der Rauch fast das Einzige, was sich bewegte. Der Besucher würde sie vermutlich als Eingeborene beschrieben haben, obwohl einige unter ihnen sehr stolz auf spanisches Blut waren. Aber er gehörte nicht zu jenen, die da feine Unterscheidungen zwischen Spaniern und Indianern machen, sondern neigte eher dazu, die Leute von der Szene zu entlassen, sobald er sie überführt hatte, in ihr geboren zu sein. Er war ein Zeitungsmann aus Kansas City, ein hagerer, hellhaariger Mann mit einer, wie Meredith sagen würde, abenteuerlustigen Nase. Man konnte sich fast vorstellen, wie sie ihren Weg fand, indem sie ihren Weg erfühlte und sich dabei bewegte wie der Rüssel eines Ameisenbären. Sein Name war Snaith, und seine Eltern hatten ihn nach einigem dunklem Nachdenken Saul getauft, eine Tatsache, die er so weit wie möglich zu verheimlichen den guten Geschmack hatte. Tatsächlich hatte er schließlich den Kompromiss geschlossen, sich Paul zu nennen, wenngleich keineswegs aus dem gleichen Grunde, der den Apostel der Heiden bewegt hatte. Im Gegenteil wäre, soweit er überhaupt Meinungen zu solchen Dingen hatte, der Name des Verfolgers angemessener gewesen. Denn er betrachtete die organisierte Religion mit jener gewohnheitsmäßigen Verachtung, die man leichter bei Ingersoll als bei Voltaire erlernen kann. Und zufälligerweise war es diese nicht eben bedeutungsvolle Seite seines Charakters, die er der Missionsstation und der Gruppe vor der Veranda zuwendete. Etwas in ihrer schamlosen Gelassenheit und Teilnahmslosigkeit entflammte seine eigene wütige Tüchtigkeit. Und da er auf seine ersten Fragen keine bemerkenswerte Antwort erhielt, übernahm er das ganze Reden selbst. Wie er da im starken Sonnenschein stand, geschniegelt und gebügelt, mit Panama-Hut und sauberer Kleidung, den Reisesack in stählernem Griff, begann er die Leute im Schatten anzuschreien. Er begann ihnen sehr lautstark zu erklären, warum sie faul und schmutzig seien und viehisch unwissend und niedriger als das Vieh, das verrecke, falls diese Frage schon je zuvor ihren Geist bewegt haben sollte. Nach seiner Meinung war es der verderbliche Einfluss der Priester, der sie so elendiglich arm und so hoffnungslos unterdrückt gemacht habe, dass sie jetzt imstande seien, im Schatten zu sitzen und zu rauchen und nichts zu tun. »Und außerdem müsst ihr ein schöner Haufen Schlappschwänze sein«, sagte er, »dass ihr euch von diesen hochnäsigen Ölgötzen tyrannisieren lasst, bloß weil sie in ihren Mitren und Jahren und goldenen Chorröcken und anderen protzigen Fetzen herumwandern und auf alle anderen wie auf Dreck herabschauen, euch von Kronen und Baldachinen und heiligen Schirmen wie Kinder von der Pantomime ins Bockshorn jagen lasst. Nur weil ein eingebildeter alter Oberbonze in diesem Hokuspokus aussieht, als sei er der Herr der Erde. Was ist mit euch? Wie seht ihr denn aus, ihr armen Hunde? Ich sage euch, daher kommt es, dass ihr noch so tief in der Barbarei steckt und nicht lesen und nicht schreiben könnt und...«
Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe »Father Brown, das Original« von Gilbert Keith Chesterton in der Neuübersetzung von Hans-Wilhelm Haafs, gelesen von Michael Schwarzmeier. Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.fatherbrown.de sowie www.cclive.de. Viel Spaß beim Stöbern und Hören!